Podcast, das Spezial.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Podcasts. Mein Name ist Tobias Weckenbrock und ich habe mich in der vergangenen Woche mit einer total interessanten Frau aus Castrop-Rauxel unterhalten. Ihr Name ist Stefanie Eberhardt. Sie ist 41 Jahre alt und hat von der Pike auf bei der Sparkasse gelernt. Das Spannende an der Person ist, im nächsten Jahr wird sie in den Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen aufrücken und dann quasi Chefin von 1150 Beschäftigten in den Sparkassen in der ganzen Region sein. Vom Abitur am ASG mit einem Schnitt von, ich glaube, 1,5 über die Fortbildung, Ausbildung, all das, was man bei der Sparkasse gemacht hat. Und total interessant, sie ist Mutter, sie ist Kampfsportlerin. Also ganz viel steckt drin in dieser Person und in diesem Interview, das ihr jetzt hier im Podcast-Spezial anhören könnt. Ich wünsche euch viel Freude und würde mir total wünschen, wenn ihr hinterher mal Feedback da lasst. Schickt uns doch einfach mal eine Nachricht an podcast@ruhrnachrichten.de, also podcast@ruhrnachrichten.de. Wie findet ihr unsere Sonderfolgen im Vergleich zu denen, die ihr jeden Freitag aufgetischt bekommt? Wir würden uns total freuen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Gespräch. Glück auf! Wir sind in der Sparkasse im Büro von Stefanie Eberhardt und Frau Eberhardt ist zurzeit noch in der Hauptstelle der Sparkasse in Castrop, aber bald möglicherweise nicht mehr, ne? Frau Eberhardt, wo sind Sie bald?
Ja, ich bin ja jetzt eigentlich, das ist ja jetzt auch mein altes Büro, wo ich noch saß, als ich Direktorin Firmenkunden war. Ich sitze ja jetzt schon in Recklinghausen als Leiterin Vorstandstab aktuell. Also der Dienstsitz in Recklinghausen, der bleibt, der wird sich nicht verändern. Nur ich ziehe wahrscheinlich dann um in ein neues Büro.
So, wie heißt dann Ihre neue Rolle?
Ich bin dann Mitglied des Vorstands der Sparkasse Vest Recklinghausen.
Wow, ja. Das wird man nicht alle Tage wahrscheinlich. Wie fühlt sich das jetzt so gerade für Sie an? Das ist ja jetzt nicht mehr neu, Sie wissen es wahrscheinlich schon längere Zeit. Wie finden Sie das selbst, wenn Sie das über sich selbst sagen?
Es ist ein großartiges Gefühl und es ist ja so, das ist ja irgendwo meine Sparkasse. Ich habe die Ausbildung hier gemacht, ich habe 2001 bei der damaligen Sparkasse Castrop-Rauxel noch meine Ausbildung begonnen und wenn man dann jetzt wirklich so von der Pike auf, vom Azubi bis ganz an die Spitze in den Vorstand der Sparkasse, das ist ein großes Wow, fühlt sich toll an, das ist für mich auch ein enormes Zeichen von Wertschätzung einfach, das man mir jetzt gegenübergebracht
hat. Und vor 22 Jahren hatten Sie genau das vorbestimmt, oder?
Nein, das bestimmt nicht. Also, ich habe mein Abitur hier auf dem ASG gemacht und habe damals auch lange gehadert, so was machst du? Ich wollte irgendwann Medizin studieren. Okay. Weil mein Onkel hatte eine Praxis als Internist in Lünscheid und meine Cousins hatten nicht so die Ambition, da in die Fußstapfen zu treten. Und der fing halt immer an, studier doch Medizin, mach das doch. Und irgendwie hat sich das aber nicht ergeben. Und meine Mama hat damals zu mir gesagt, du bist doch gut in Mathe, geh doch mal zur Bank.
Also Sie hatten Mathe-Leistungskurse und haben mit einer 1 abgeschlossen?
Ja, habe ich, genau.
Okay, wie war der Abischnitt?
1,5.
Okay, das war Jahrgangsbeste oder knapp drunter?
Nee, nicht ganz. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich glaube, also Drittbeste, würde ich sagen. Okay. Aber ohne Gewähr.
Und dann haben Sie gehört, bei der Sparkasse könnte man eine Ausbildung machen. Das wäre doch was, oder?
Genau, ich habe damals schon mal ein Praktikum gemacht bei der Dresdner Bank damals noch. Und hatte mich dann...
Die war hier am Markt auch,
genau, ne? Genau, hier noch am Markt. Und hatte mich dann bei verschiedenen Kreditinstituten beworben. Deutsche Bank, Dresdner Bank und halt auch bei der Sparkasse. Und ich habe mich hier einfach am wohlsten gefühlt. Und habe da echt so ein bisschen nach dem Bauch entschieden und habe gedacht, so, das passt irgendwie am besten zu mir.
Und es hieß nicht, Kind, du hast ein tolles Abi, du musst studieren. Du darfst nicht einfach eine Ausbildung machen.
Nein, auf gar keinen Fall. War eher so der Gedanke, erstmal eine Ausbildung, so ein bisschen sattelfest ins Leben starten und danach nochmal sondieren. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch immer noch gedacht, naja, ich kann auch nach der Bankausbildung immer noch Medizin studieren.
Sie haben wahrscheinlich nach der Bankausbildung dann irgendwas noch in der Finanzbranche, also auch sparkassenintern studiert, nehme ich an, oder?
Genau, ich habe dann in der Ausbildung relativ schnell gelernt, dass die Sparkassenfinanzgruppe ein ganz umfangreiches Spektrum und Portfolio an Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Und da war mir auf jeden Fall klar, also ich möchte auf jeden Fall zum Lehrinstitut. Das war so das Nonplusultra.
Was ist das?
Das ist die Fortbildung zum diplomierten Sparkassenbetriebswirt. ist deutschlandweit dann in Bonn, einmal zentral im Jahr in Bonn wird das angeboten. Und so die Fortbildung für Vorstände. Also das ist so die formelle, theoretische Qualifikation, die man braucht, um dann irgendwann mal irgendwie Vorstand werden zu können.
Und das war direkt im Anschluss an die Ausbildung?
Nein. Ich habe erst nach der Ausbildung, war ich in Eckern in der Geschäftsstelle, habe dann da gearbeitet. Und habe dann wirklich berufsbegleitend alles gemacht, vom Fachwirt über den Betriebswirt, dann den diplomierten Sparkassenbetriebswirt, parallel den Bachelor und im Anschluss dann noch den Master an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Das war viel Arbeit.
Ja, das ist richtig. Aber es hat sich gelohnt.
Das heißt, diese Studien liefen alle berufsbegleitend und die waren immer im Dienste der Sparkasse unterwegs und haben dann letztlich auch, ich weiß nicht, das finanziert bekommen wahrscheinlich. Ja, oder wie läuft das ab?
Genau, also das ist alles berufsbegleitend, genauso wie Sie gesagt haben, weiterhin immer im Dienst der Sparkasse. Teilweise war das samstags, teilweise war das aber dann auch über eine Freistellung, dann ganztägig Vollzeit dann in Münster oder in Bonn. Und die Sparkasse hat die Fortbildung komplett finanziert und mir auch mein Gehalt die ganze Zeit weitergezahlt.
Das ist ja eine ganz luxuriöse Position. Man muss nicht um BAföG kämpfen, man muss keinen dummen Nebenjob machen. Aber der Weg steht eigentlich allen offen, die sich dafür qualifizieren, wenn sie in der Sparkasse einmal sind wahrscheinlich. Oder war das schwierig, da ranzukommen? Wahrscheinlich ja. Ne? Gab es auch Zugangstests oder Empfehlungen, die Sie brauchten von Ihrem Ausbildungsleiter? Oder wie lief das ab?
Genau, insgesamt ist dann nach der Ausbildung, macht man erst so ein Assessment Center. Das heißt dann PEOS, Personalentwicklungs- und Orientierungsseminar, da wird man da 2 Tage durch ein Assessment Center geführt, wo man dann über, wie man das so kennt, Vorträge, Gruppendiskussionen, Postkorbaufgaben und all diese Dinge, da werden dann Führungstendenzen irgendwo rausgefiltert und wird so geprüft, in welche Richtung könnte das denn gehen, wo sieht man denn denjenigen oder diejenigen, das sind so die ersten Schritte und wenn man dann zum Lehrinstitut will, dann braucht man auch tatsächlich eine Empfehlung des Vorstands.
Mhm. Was können Sie denn besonders gut? Was stand denn da drin?
Und was da drin stand, das kann ich Ihnen so gar nicht mehr sagen, was da drin stand.
Aber was würden Sie denn selbst sagen? Was ist so Ihr Fachgebiet, wo Sie sich am besten auskennen? Ich weiß jetzt gar nicht, gibt Kreditwesen wahrscheinlich oder ich weiß nicht, Sie waren ja hier für Gewerbebetriebe in erster Linie zuständig oder sind das auch noch wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich war ja hier Direktor in Firmenkunden und das Firmenkundengeschäft ist mir schon sehr nah, weil ich halt nach verschiedenen Positionen im Privatkundenmarkt dann auch lange im Firmenkundengeschäft gearbeitet habe, als Beraterin, als Spezialistin im Leasingbereich, also wirklich so das Kreditgeschäft auch von der Pike auf dann gelernt. So gesehen würde ich schon sagen, dass das Kreditgeschäft irgendwo mein Steckenpferd ist.
Und im Vorstand gibt es auch so Aufteilungen nach Genres oder nach Bereichen, wo man dann eine Hauptzuständigkeit hat?
Ja, genau. Und da ist dann auch geplant, dass ich dann die Zuständigkeit fürs Firmenkundendezernat übernehme.
Jetzt ist die Sparkasse Vest Recklinghausen ja, ich sag mal, eine Hausnummer. Das ist jetzt keine ganz kleine Sparkasse. Natürlich sind überall in den letzten 20 Jahren Sparkassen fusioniert. Früher, Sie haben es schon gesagt, war das die Sparkasse Castrop-Rauxel. Inzwischen fusioniert mit vielen anderen Instituten. Verliert man da nicht den Überblick, wenn man da im Vorstand ist?
Nein, so schnell geht das nicht. Natürlich ist es eine große Sparkasse, aber das ist auch ein Stück weit der Vorteil. Ich kenne diese Sparkasse. Ich will nicht behaupten, ich kenne alle 1100 Mitarbeiter, also so weit will ich nicht gehen. Aber die Strukturen und die Gesamtzusammenhänge, die hat auch der Gesamtvorstand definitiv drauf. Also da haben wir ja wirklich auch in allen Abteilungen entsprechend dann auch Experten, die für ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche dann zeichnen und da haben wir schon sehr gute Leute, auf die man sich auch verlassen kann.
Jetzt hat sich ja der Finanzmarkt auch in den letzten 22 Jahren vielleicht kolossal, vielleicht aber zumindest groß verändert. Und das mal ganz abgesehen von natürlich den konjunkturellen Zinsschwankungen. Die sind ja, natürlich haben wir gerade eine Phase, wo es extrem stark sich verändert hat durch die Krisen dieser Welt. Aber sicherlich in den letzten 20 Jahren hat sich das nochmal mehr so in Richtung Turbokapitalismus in der, ich sag mal, Weltordnung entwickelt. Ist das für Sie dadurch irgendwie auch als Sparkasse schwieriger geworden oder ist gerade die Sparkasse eher der Hort der konservativen Anlagemöglichkeiten und auch der konservativen Kontenmodelle und so? Was würden Sie da, wo würden Sie das selbst so einordnen?
Ich glaube, die Sparkasse ist ja eine Institution für sich und die Sparkasse steht für Beständigkeit. Die Sparkasse über ihren öffentlichen Auftrag, das ist wirklich so ein bisschen der Fels in der Brandung. Das hat auch die Finanzmarktkrise gezeigt, also das hat ja die Sparkassen tendenziell bestärkt. Kreditgeschäft und Finanzgeschäft hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Und das Credere, das ist ja Kreditgeschäft, das kommt ja von Credere, aus dem lateinischen Vertrauen. Und ich glaube, das ist das, was die Sparkassen ja immer noch auch stark symbolisieren und auch entsprechend in die Region tragen. Und von daher bin ich total stolz und habe auch diese rote Gruppe niemals verlassen und wirklich so mein Herz schlägt dafür die Sparkasse.
Wenn man so auf Marktanteile schaut, sieht man ja auch, dass, ich sag mal, jeder zweite Castrop-Rauxel eigentlich irgendwie ein Girokonto bei der Sparkasse hat. Oder ich glaube, es gibt so 35.000 Privat-Girokonten und 75.000 einmal oder so grob, also sehr grob. Wir haben jetzt keine Zahlen, aber woran liegt das denn? Also was meinen Sie, weil das eben dieser Hort, der irgendwie Sicherheit ist oder so gelabelt ist? Oder?
Das rote S steht natürlich für verdammt viel. Und die Sparkassen sind halt auch mehr als nur eine Bank und nur als nur ein Kreditinstitut. Und das fängt ja wirklich an bei den ganz kleinen Kunden, ne, über die Dinge, die wir da machen, über Knacksparen, über Schulsparen und den Nachwuchskundenmarkt, die Kunden wirklich schon frühzeitig dann auch an die Sparkasse binden und dann dafür sorgen, dass da das Vertrauen auch frühzeitig hergestellt werden kann.
Ist das vielleicht aus Sicht anderer Banken irgendwie auch ein bisschen unlauterer Wettbewerb oder finden Sie das richtig, weil die Sparkasse eben auch so einen anderen nochmal einen öffentlich-rechtlichen Auftrag ja irgendwie hat?
Ich finde das total richtig und ich glaube nicht, dass das als unlauterer Wettbewerb wahrgenommen wird.
Okay.
Also sicherlich ist die Sparkasse ein starker Mitbewerber für alle, aber ist auch gut so.
Es gab in der ganzen Zeit natürlich auch Kritik an der Sparkasse, dass zum Beispiel Kontoführungsgebühren eher so den Marktbedingungen angepasst wurden. Früher sagte man auch, Sparkasse ist irgendwie günstig und ist für die Grundversorgung da. Dann als Kontoführungsgebühren erhöht wurden, hieß es, oh Gott, jetzt kostet ihr auch so viel wie die anderen. Auf der anderen Seite gab es dann natürlich auch so, ich sag mal, Lockangebote von anderen Geschäftsbanken, wie der Commerzbank, kriegst noch 50 Euro geschenkt, wenn du bei uns ein kostenloses Girokonto eröffnest und so. Wie ist gerade so der Stand der Dinge, was da so den Kontomarkt und so angeht?
Sicherlich ist Kontoführungsentgelte immer irgendwo ein Thema für den Kunden, aber unser Konto kann ja auch viel und das ist seinen Preis auch wert. Und natürlich bieten wir keinen kostenloses Konto halt, fernab vom Jugendmarkt, ne, da sind die Konten selbstverständlich kostenlos, aber unser Konto kann verdammt viel und deswegen ist es auch gerechtfertigt, da einen gewissen Preis für auch entsprechend anzusetzen.
Auch so auf Kundenperspektive bezogen, der Finanzmarkt hat sich auch in der Hinsicht geändert, man zahlt viel weniger mit Bargeld, man zahlt auch mit anderen Dienstleistern, wie ich sag mal zum Beispiel PayPal oder so Apple Pay und so, oder mit, ich sag mal, auch Kreditkartenwesen hat nochmal zugenommen, da gibt es jetzt auch nochmal andere Player, natürlich kann man hier auch Kreditkarten bekommen, aber da ist der Markt nochmal vielleicht ein anderer. Wie zahlen Sie denn eigentlich so im Alltag?
Ich zahle in der Regel auch Bargeld los.
Warum?
Als praktisch ist.
Okay.
Also natürlich, mein Mann fragt mich immer so suffisant, also ich habe häufig dann auch tatsächlich gar kein Bargeld mehr im Portemonnaie. Mhm. Mein Mann sagt dann immer, du arbeitest bei der Sparkasse und Bargeld hast du trotzdem nicht im Portemonnaie. Aber es ist ja wirklich total praktisch. Ich kann mit der Karte oder tatsächlich mit dem Smartphone mittlerweile überall bezahlen. Ich habe meine Finanzübersicht in der Sparkassen-App, alles auf einen Blick. Und von daher, das ist großartig. Je einfacher es funktioniert, desto besser.
Genau, und es ist ja vieles auch kostenfrei, aber man bezahlt mit den Daten. Man hinterlässt ja eine Datenspur dadurch, dass man irgendwie irgendeinem Anbieter sagt, wo man gerade wofür was bezahlt hat. Der nutzt diese Daten ja meist auch. Man liest diese AGBs meistens nicht von vorne bis hinten, weil die so klein gedruckt sind und man gerade dann, wenn man irgendwie das abschließt, schnell bezahlen will und das alles so anklickert und sagt, ja komm, ab dafür. Haben Sie da Sorge, dass diese digitalen Daten irgendwie genutzt werden, um Sie noch mehr auszuleuchten, wer Sie sind, was Sie kaufen, warum und so? Oder macht das für Sie, spielt das keine Rolle?
Also ich hab da keine Angst. Ich wüsste auch nicht, wen das interessieren sollte, wo ich dann entsprechend irgendwie einkaufe. Also ich habe keine Angst. Und die Sparkassen-Apps als solche sind ja auch total sicher. Also wir haben da ja auch wirklich großes FI-Netzwerk dahinter, was dann auch die Sicherheit von so einem Push-Stand-Verfahren auf jeden Fall auch gewährleistet.
Okay. So, nach der Schule, ASG haben Sie gesagt, wo waren Sie zur Grundschule? Auch in Ickern dann? Oder
nee, ich bin in Pöppinghausen groß geworden.
Ach so, okay.
Also auf dem Dorf,
ja.
Also richtig auf dem Land.
Ja.
Ich bin in Habinghorst zur Schule gegangen, okay. Grundschule an der Lessingstraße.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob die
Erich Kästner.
Genau, Erich Kästner heißt sie
direkt
heute.
Direkt an der Josefskirche.
Ja, genau, da bin ich zur Grundschule gegangen und hatte also das Vergnügen, schon in der Grundschule mit dem Schulbus fahren zu dürfen.
Ja, Pöppinghausen, haben Sie da jetzt noch Verbindungen familiär oder?
Leider nicht.
Okay.
Meine Eltern sind früh leider schon verstorben. Mein Bruder wohnt mittlerweile in Frankfurt. Aber ich bin halt regelmäßig auf dem Friedhof dann in Pöppinghausen und gehe dann da auch gerne mal spazieren. Und das ist immer schön, wenn man dann eine alte Bekannte trifft.
Diese Dörfer, ich wohne selbst in einem, aber fühlen sich manchmal so ein bisschen abgehängt. Gerade Pöppinghausen durch den Bahnübergang in Bladenhorst, der ist immer zu. Und auch jetzt die Strommasten und da will man uns noch mehr ärgern und so. Wie empfinden Sie das, wenn Sie so auf die Stadt blicken?
Ja, also speziell als Kind hat man sich durchaus in Pöppinghausen abgehangen gefühlt.
Hm.
Der Bus fuhr einmal in einer Stunde und bis man dann irgendwann mal irgendwo war, war das schon nicht ganz so einfach und keine Einkaufsmöglichkeiten, nicht mal eben irgendwie was gehen. Also es gab ja damals schon den Sparkassenbus in Pöppinghausen, also Gutes kommt wieder.
Ja, ich sehe ihn jetzt manchmal in Frohlinde vor der Kirche dort, Schutzengelkirche auf dem Vorplatz. Und immer wenn ich da vorbeifahre, vielleicht ist es nicht die Rush-Hour, aber da sind immer zwei oder ein Mitarbeiter, aber kein Kunde. Glauben Sie, das hat Zukunft? Muss sich das vielleicht noch etablieren oder ist das vielleicht ein Versuch, der gar nicht funktioniert?
Also ich glaube, an dem einen oder anderen Standort muss ich das vielleicht noch etablieren. Mhm. Aber insgesamt ist das Feedback so gut, was wir für den Bus bekommen. Und zwar sowohl von Kundinnen und Kunden als auch von den Mitarbeitern, die dann da entsprechend mit dem Bus durch die Gegend fahren. Und ich glaube schon, dass das Zukunft hat.
Mhm. Machen Sie sich selbst Sorgen irgendwie, wenn Sie von der nächsten Automatensprengung hören? Jetzt haben wir heute eine Nachricht aus Gelsenkirchen bekommen. Da war jetzt ein dunkler BMW. Man hat immer von der Audi-Bande gesprochen. Vielleicht sind Sie jetzt auf andere Autos umgestiegen. Wie fühlt sich das so für Sie an, wenn Sie da die nächste Schreckensnachricht bekommen? Und in Henrichenburg hatten wir es ja im Mai vergangenen Jahres auch sehr dicke.
Ja, also ich bin im Moment froh, dass wir, ich klopfe mal auf Holz, lange keine Sprengung mehr hatten. Das zeigt uns ja auch, dass wir vielleicht die richtigen Maßnahmen ergriffen haben auch. Das ist schon, ich habe da Respekt vor, definitiv. Und ich hoffe einfach, dass möglichst wenig passiert und vor allen Dingen, dass, wenn was passiert, dass da bloß keine Menschen zu Schaden kommen.
Mhm.
Das ist echt so das Wichtigste. Also die gehen ja so skrupellos vor und so brutal. Das ist schon erschreckend, was da passiert.
Können Sie denn auf der anderen Seite verstehen, wenn dann Leute wie in Oberkastrop an der Bochumer Straße, wo sie immer ihr Geld geholt haben, kein Geldautomat mehr ist, dass die sich dann beschweren, dass die sauer sind, weil sie ja eben ihre Gebühren zahlen und dann auch in gewisser Weise irgendwie einen Anspruch erheben, dass man dann da irgendwie auch Nachversorgung vor Ort hat?
Ja, ich glaube, dass speziell die Institution Sparkassenbus zeigt, dass die Sparkasse da sehr hohes Verständnis für die Kundinnen und Kunden hat, um da entsprechend auch wirklich die Sicherstellung des öffentlichen Auftrags und die Bargeldversorgung in der Region auch wirklich nachhaltig für alle jeglicher Altersklasse dann auch weiterhin zu gewährleisten.
So, Frau Eberhardt, Sie sind jetzt eine Frau und Sie treten dann ja demnächst da in eine Phalanx, die eigentlich bisher sehr männerdominiert war. Sie sind aber ja auch eine von zwei Frauen, die da dann einsteigen. Hat das für Sie eine Bedeutung?
Also das ist schon ein besonderes Gefühl, auch tatsächlich die erste Frau im Vorstand der Sparkasse zu sein. Das ist schon schön. Aber im Grunde genommen ist das ja auch eigentlich geschlechterneutral zu sehen. Also ich habe auf jeden Fall da kein komisches Gefühl, dann da demnächst mit den Herren zusammenzuarbeiten und auch grundsätzlich, dass ich glaube, die Mischung, die ist gut, die wir dann demnächst haben. Und ich finde das toll, dass wir jetzt auch wirklich zwei Frauen sind, die gemeinsam diesen Weg gehen. Das finde ich großartig.
Kennen Sie sich? Kannten Sie sich schon vorher aus diesen Akademien? Oder wie kam das jetzt zu diesem Tandem?
Ja, also ich kenne die Frau Timmer schon total lange. Als sie noch in der Sanierung bei uns gearbeitet hat, war ich im Leasing. Und also wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Und wir verstehen uns sehr gut. Wir sind auf der einen Seite sehr ähnlich, weil wir sind beide sehr ehrgeizig und verfolgen ein gewisses Ziel. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch total unterschiedlich, so in unserer Art und Weise. Und wir ergänzen uns aber total gut. Und das ist ja irgendwie so ich freue mich total auf die Zusammenarbeit mit ihr. Und die ganze Zeit jetzt, wo auch ja irgendwo im Hinblick auf Geschäftsleiterqualifikation, wir haben jetzt auch so ein Seminar zusammen besucht und es war zu keiner Sekunde, dass zwischen uns in irgendeiner Art und Weise ein Konkurrenzkampf irgendwie gestartet wäre oder irgendwie ein Zickenkrieg, was man ja schon mal meinen könnte, zwischen zwei Frauen, überhaupt nicht. Sondern wir haben wirklich gemerkt, sie ist im Moment Bereichsleiterin der Marktfolge und ich bin ja als Abteilungsleiterin Vorstandsstab auch fürs Kreditsekretariat zuständig und wir haben im Moment auch ein gemeinsames Projekt, was wir leiten noch mit einem Kollegen zusammen. Und auch in dem Projekt haben wir gemerkt, wie gut wir zusammenarbeiten, wie wir uns vernetzen und teilweise auch kontrovers diskutieren. Also wir sind nicht immer einer Meinung oder so, ne? Aber das funktioniert wirklich hervorragend.
Und dann sind Sie bald in der Führung. Wann geht das eigentlich konkret los?
Zum 1.7. nächsten Jahres
bei mir. Also ist noch ein bisschen Vorlauf, ja, ne? Warum ist das so früh bekannt gegeben worden? Wieso sind die Vorlaufzeiten so lang?
Ja, also langfristige Planung ist ja grundsätzlich gut. Wir haben ja auch noch so meine Nachfolge dann entsprechend vorzubereiten und nachzubesetzen. Und ich glaube, so eine gewisse Klarheit in der Kommunikation ist ja total erfreulich, dass das so langfristig dann auch entsprechend gut vorbereitet weiter vorangetrieben werden kann.
Was machen Sie so noch in der Freizeit, wenn Sie nicht arbeiten?
Ja, meine Freizeit bestimmt dann im Wesentlichen mein knapp 10-jähriger Sohn aktuell, der von A nach B gefahren werden möchte. Und wenn ich dann zwischendurch noch Zeit habe, also ich habe früher leidenschaftlich Kampfsport gemacht.
Aha. Wo?
Ich habe in Ikan angefangen, beim Gwon Ueson.
Mhm. Was ist das? Taekwondo?
Taekwondo und Kickboxen, genau. Okay. Habe da angefangen und bin dann irgendwann, weil, hört sich doof an, aber ich bin dann da nicht mehr so richtig weitergekommen. Da war nicht mehr genug Konkurrenz in meinem Alter und in meiner Gewichtsklasse. Und dann bin ich gewechselt nach Lünen-Brambauer zum Tangun-Sport, zu Brahim Triki, der war und ist immer noch Nationaltrainer. Und,
so ein Großmeister quasi, oder wie nennt sich das dann? Genau, mit dem sechsten Dan oder so?
Ja,
oder?
Ich glaube, der hat einen achten Dan sogar mittlerweile. Okay, wow. Siebten oder achten, ich weiß gar nicht genau, wo der mittlerweile steht.
Okay.
Genau, da kommt die Zeit leider mittlerweile nicht mehr, habe ich nicht mehr so viel Zeit für, aber mein Sohn ist da so ein Stück weit in unsere Fußstapfen getreten.
Welchen Gurt haben Sie denn dann erworben?
Ich habe Schwarzgurt gemacht.
Das ist also erster Dan.
Ja, genau. Ich habe einen ersten Dan gemacht. Das war die Voraussetzung, um Nationalmannschaft kämpfen zu können und das habe ich dann gemacht.
Okay, und wie weit sind Sie da gekommen?
Also ich bin mehrfache deutsche Meisterin geworden und war irgendwann mal Kinder- und Jugendweltmeisterin.
Okay,
ja.
Auch nicht schlecht. Ist das nicht olympisch, die Sportart, oder?
Nee, ist nicht olympisch. Es gibt verschiedene Arten von Taekwondo.
Ah, okay.
Und die andere Disziplin, WTF, die kämpfen mit so Westen und so.
Mhm.
Und, genau, und
Kopfschutz, ohne, ne?
Kopfschutz haben wir auch. Die dürfen aber dann, glaube ich, nicht zum Kopf treten, sondern nur auf die Weste. Ist ein bisschen andere Wertung. Und wir kämpfen mit Boxhandschuhen und Fußschützern und ohne Weste.
Okay.
Und die andere Art ist olympisch und unsere Art.
Haben Sie sich für die falsche Art entschieden? Sonst hätten Sie noch mal irgendwas erlebt, Rio oder so.
Ja, ich habe mich für die richtige Art entschieden. aber es ist ja so, unser Sohn macht das jetzt auch.
Ja.
Und die WAKO, also unser Kickbox-Verband, die arbeiten im Moment, glaube ich, auch stark an einer olympischen
Zukunft. Sie lobbyieren also.
Ja, sozusagen.
Und hat er genauso viel Talent?
Auf jeden Fall. Mehr. Nein. Der hat ja Mama und Papa mit da drin.
Also legt er sie auf den Rücken oder sie ihn?
Noch nicht. Aber ich befürchte, das dauert nicht mehr lange.
Okay, also sie können auch noch diverse Techniken und so? Also auch mit Vollkontakt?
Ja, könnte ich.
Man
ja.
sollte ihnen im Dunkeln vielleicht besser nicht begegnen und irgendwas anstellen wollen?
Nein.
Okay. Ja Mensch, das ist ja auch vielleicht eine Fähigkeit, die man braucht, im Sparkassenvorstand mit harten Bandagen zu kämpfen, vielleicht im übertragenen Sinne. Ich weiß gar nicht, wie ist da so die Arbeit? Ist das so, dass es eine harte Arbeit ist oder ist es eher so, dass man da sehr kommunikativ und gut miteinander umgeht und immer konsensuale Lösungen findet? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, weil ein Vorstandsteam, da sind ja dann viele auch so auf Augenhöhe unterwegs. Wie viele Leute sind im Vorstand?
Im Moment haben wir ja zwei ordentliche Vorstandsmitglieder und ein stellvertretendes Vorstandsmitglied. Und wir sind ja dann drei ordentliche und zwei Stellvertreter vorübergehend mit der Perspektive, dann, wenn der Generationenwechsel abgeschlossen ist, dann auf drei ordentliche Vorstandsmitglieder dann das Team dann auch wieder zu reduzieren.
So, und da findet man Lösungen gemeinschaftlich, oder entscheidet einer und die anderen müssen es hinnehmen, oder wie läuft es ab?
Ich denke nicht, dass einer entscheidet und die anderen nehmen es hin. Das ist ja ein Gremium
ja.
und Jetzt habe ich ja noch keine Vorstandsentscheidung aktiv.
Aber Sie sind ja dabei, weil Sie ja den Vorstandsstab leiten. Ja, das heißt, Sie bereiten auch Sitzungen vor, nehme ich an, oder sind in den Sitzungen auch dabei und bereiten Entscheidungen vielleicht sogar vor. Ich weiß nicht, wie das abläuft.
Ja, das ist schon eine Entscheidung des Gremiums. Da wird natürlich kontrovers diskutiert, das muss ja auch so sein. Aber am Ende ist es eine Entscheidung des Gremiums und keine Einzelentscheidung.
Wie wird die Zukunft? Müssen wir uns Sorgen machen? Können wir uns freuen? Ich meine, wirtschaftlich ist ja jetzt nicht alles so rosig. Die Krisen der Welt gehen weiter. Die Klimaherausforderungen sind groß. Was wird die Sparkasse tun? Wie wird die sich aufstellen? So, gibt es eine Vision, die Sie so haben? Baugewerbe, damit haben Sie vielleicht auch viel zu tun, wenn es um Darlehen geht. Und so ist es ja auch schwierig in vielerlei Hinsicht. Ja, wo geht's hin?
Tja, wir haben im letzten Jahr haben wir gedacht, die Planung für 23 wird ungewiss und danach können wir wieder klarer planen. Und jetzt sagen wir, die Planung für 24 wird ungewiss und vielleicht können wir danach wieder klarer planen. Also ich glaube, im Moment ist es nicht so bestätigt wie der Wandel und die Veränderung. Und wir sehen ja, was alles so passiert in der Welt, womit niemand gerechnet hätte. Ne? Also erst kam Corona, hat keiner mit gerechnet. Dann der schreckliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Dann jetzt die Situation im Gazastreifen. Also wir sehen ja, es passieren so viele Dinge, mit denen man vorher nie gerechnet hätte. Also ich glaube, wir sind als Sparkasse gut aufgestellt, aber wir müssen immer auf der Hut sein und immer auch die Augen offen halten und auch uns auch den Veränderungen dann entsprechend stellen. Also die Expo Real hat jetzt, glaube ich, als Motto Survive 25, was ja die Baubranche betrifft. Also einfach wird das nicht. Ne?
Survive 25 heißt, überlebt bis dahin
mal? Ja, oder was? Überlebt das Jahr 2025 und dann wird es 2026 wieder besser. Tja.
Abwarten. Und dann kommt die nächste Krise, auf die wir jetzt auch nicht gefasst sind, in irgendeiner Hinsicht vielleicht.
Aber wir werden sie meistern.
Sind Sie so optimistisch veranlagt?
Im Grunde genommen schon, ja. Also natürlich vorsichtig, aber der Dr. Schulte sagt ja immer, von schlechter Laune ist im Leben noch nichts besser geworden. Und da ist verdammt viel dran und so einen gewissen Optimismus und ein Lächeln und damit erträgt sich vieles leichter.
Gibt es für Sie irgendwie ein Vorbild oder einen Mentor oder jemanden, wo Sie sagen, ich will genauso sein wie er oder sie oder, oder ich? Nein, das ist jetzt natürlich sehr übertrieben formuliert. Wer sagt das schon? Aber wo Sie sagen, weil Sie jetzt Herrn Dr. Schulte erwähnen mit einem Zitat, dass Sie sich vielleicht auch ein bisschen zu eigen gemacht haben. Gibt es da irgendwen, irgendwas?
Ja, also Herr Dr. Schulte hat mich schon quasi die ganze Zeit, seit irgendwie die Sparkasse Fest Recklinghausen dann existent ist oder beziehungsweise eigentlich so, seit ich dann diesen Weg Richtung Lehrinstitut eingeschlagen habe. Natürlich hat er mich seitdem eng begleitet und waren wir immer wieder in Kontakt. Also ob man das jetzt Mentor nennt, wie auch immer, oder Vorbild, weiß ich nicht, bin so, wie ich bin. Aber ich kann auf jeden Fall oder habe viel von ihm gelernt und werde sicherlich auch weiterhin noch viel von ihm lernen.
Frau Eberhardt, danke. Keine weiteren Fragen.
Okay.